Freunde, Devotees, Sympathisanten und Zweifler. Das Thema, was wir uns heute gesteckt haben, ist ein Thema, was meines Erachtens euer lebhaftestes Interesse verdient. Ist das Thema Identität und Identifikation. Ich möchte in dem Folgenden gerne illustrieren, wie wir in dieser Welt ständig um eine ständig versucht sind, unsere Identität zu finden, unser natürliches Selbst, wie jedoch in den meisten Fällen wir bei falschen Identifikationen landen, und möchte dann aus der Sicht der vedischen Philosophie einen Weg aufzeigen, der aus diesen falschen Identifizierungen oder Identifikationen führen soll. Nun, um das Thema einzuleiten, möchte ich eine Geschichte aus der griechischen Tradition erzählen. Und zwar von Alexander dem Großen. Bevor Alexander auf seinen Eroberungszug auszog, ging er zu einem Freund, der euch allen vielleicht bekannt ist, Diogenes, und erzählte ihm von seinem Vorhaben. Zuerst werde ich Kleinasien erobern. Und dann, fragte so Diogenes, was machst du dann? Was mache ich dann? Habe ich erstmal Kleinasien erobert. Und dann? Dann erobere ich Indien. Und dann? Als wäre es noch nicht genug. Ja, sagte Alexander der Große, wenn du schon fragst, habe ich ja noch nicht vor, die ganze Welt zu erobern. Und dann? Ja, dann komme ich vielleicht zufrieden in mir selber. Daraufhin fing Diogenes hysterisch an zu lachen und rief seinen mageren Freund, einen kleinen Hund, herbei. Alexander sollte gleich so leben, wie wir es tun, du und ich, die wir hier in Einfachheit und Schlechtheit zufrieden sind. Wir haben bereits den Frieden erreicht, wir haben bereits Ruhe erreicht. Wir brauchen nicht erst so viel Unfriede zu machen und die ganze Welt zu erobern. Ich dachte mir, diese Geschichte sei interessant, um das Dilemma aufzuzeigen von jemandem, der mal außerhalb von sich selber sucht, der nicht in der Lage ist, zu sich selber zu finden und seinen inneren spirituellen Frieden zu verwirklichen. Ein solcher Mensch macht um die ganze Welt Reisen und immer noch nicht zufrieden sein mit seinen materiellen Errungenschaften. Ja, es ist so oft zu sehen, dass Menschen, je mehr sie sich ihren materiellen Wünschen hingeben, desto unzufriedener werden sie eigentlich. So, fällt gerade auf, meine Stimme klingt wie ein altes, rostiges Eisen. Es liegt da, wir waren in St. Gallen, wo 30.000 Zuhörer waren. Es war ein Open-Air-Festival und wir waren auch eingeladen und haben also ohne weiteres für 3 Tage fast ausnahmslos gesungen. Bitte trag diese Stimme mit Wasser. Identifikation und Identität. Unsere gegenwärtige materialistische Gesellschaft leidet an einer Identitätskrise. Sie sucht tatsächlich außerhalb von sich selber, genau wie Alexander der Große, vielleicht nicht immer in so großem Stil, nach innerer Zufriedenheit. Ich glaube, ich brauche an dieser Stelle euch, die hierher gekommen seid, nicht Beispiele hierfür zu geben. Gerade in Deutschland sind sich viele Menschen darüber bewusst, was die Auswirkungen einer Identitätskrise sein können, wie man sich bereitwillig in so viele Ablenkungen materialistischer Art hereinsteckt und die zu perfektionieren sucht. In der vedischen Literatur wird gesagt, dass diese Suche nach Identität ein Ende bereitet werden kann, wenn man aufwacht zu seiner eigenen spirituellen Identität. In den Schriften heißt es, dass wir in der materiellen Welt eine Art von Amnese erleiden. In einer Amnese haben wir vergessen, was wir vorher waren, und lernen es, eine neue Identität anzunehmen. Man hat unlängst, das liegt jetzt schon anderthalb Jahre eigentlich zurück, einen Mann in Neapel gefunden, der nicht mehr wusste, wer er war. Er hatte auch keine Identifikationspapiere, weder Führerschein noch Passport. Und so wurde er dann ins Krankenhaus eingeliefert und da ein bisschen deutsch aussah, blauäugig und blond, beschloss man ihn Kurt zu nennen und versuchte ihm dann langsam eine neue Identität zu geben, mit der er sich dann schließlich auch identifizierte, und jetzt arbeitet er sicherlich bei so wertvollen Aktivitäten wie ein Maschinenschlosser zum Beispiel. So, er hat eigentlich vergessen, wer er war. Er lernt jedoch notgedrungen eine neue Identität. Das ist eine Analogie, die sich auf die Seele in der materiellen Welt bezieht, die ebenfalls ihre spirituelle Identität als ein Teil Gottes vergessen hat, jedoch in einer neuen Identifikation anfängt zu handeln. Einer materiellen Identifikation. Die erste Art von Identifikation, von der alle anderen ausgehen, ist, dass man sich für den materiellen Körper hält. Den Körper, den man bewohnt und mit dem man in dieser Welt arbeitet. Den Körper, den man morgens kämmt und abends in das gemachte Bett legt. Dieser Körper ist die erste Identifizierung der spirituellen Seele. Schließlich ist der Körper auch das wichtigste Instrument, um sich der Umgebung mitzuteilen, durch fünf arbeitende Sinne, nämlich die Sprache, die Hände, die Arbeit verrichten, die Beine und dergleichen mehr. Dieser physische Körper wird als Chetra bezeichnet, als Feld, und die Seele wird als Chetragya oder der Kenner des Feldes bezeichnet. Genauso wie man auf einem Feld verschiedene Samen sehen kann, die dann später aufgehen und zu Mais oder Getreide werden, so können wir mit diesem physischen Körper bestimmte Tätigkeiten aussehen, die früher oder später eine Frucht ergeben werden. Im Bildungswesen weiß man davon, dass man sich während der Zeit, wo man lernt, bemühen kann und auch außerhalb der Schulzeit weiterbilden kann und dann mit diesen gegebenen Fähigkeiten, die wir vorfinden in unserem Körper, in unserem Feld, bestimmte Früchte, wie zum Beispiel akademische Exzellenz, erreichen können. Oder es gibt viele solche Beispiele, wie man sieht, so erntet man. Diese verschiedenen Tätigkeiten, die im Chetra, im Felde ausgeführt werden, werden von der bedingten Seele geerntet als vier Arten von Früchte. Zunächst einmal die Früchte, die schon manifestiert sind, wie das, mit dem wir umgehen, die Nase, den Sehsinn, der uns erlaubt, eine bestimmte so und so weit zu schauen. Es gibt aber auch Früchte, die noch nicht manifestiert sind, Samen, die noch nicht aufgegangen sind sozusagen und noch keine Frucht getragen haben. Beispielsweise das, was uns im nächsten, vielleicht morgen oder übermorgen zukommen wird. Vielleicht wird morgen jemand von unseren Sonntagsgästen ein Millionär, weil er einmal im Lotto gespielt hat, vor ein paar Wochen, also ich weiß nicht, was die Zeitspannen genau sind, und morgen dann die Million kriegt und es hoffentlich hilft, unsere neue Farm auszubauen. Es gibt also Früchte, die noch nicht manifestiert sind, die aber kurz davor stehen, reif zu werden. Und dann gibt es Früchte, die in einer noch, sagen wir mal, weniger erkenntlichen Weise vorhanden sind. Nämlich das, was in Wünschen gegenwärtig ist. Unter Umständen gibt es hier jemanden, der den starken Wunsch hat, noch berühmter zu werden als der Bundespräsident. Und der wirklich besessen von diesem Wunsch, besessen ist ein bisschen böse formuliert, einfach völlig absorbiert in diesen Wunsch eine politische Karriere anfängt, schon in der Jugend bei den Jungsozialisten heißt das, glaube ich, mitarbeitet und dessen Wunsch dazu bringt, ihn dazu bringt, ein Politiker zu werden. Ich habe beispielsweise einen Freund aus meiner Schulzeit, Knut Fleckensen heißt er, und der war schon in der Schulklasse dafür bekannt, immer nach diesen politischen Positionen zu streben. Klassensprecher, der war nachgehend immer Klassensprecher. Und er wurde dann, er ist jetzt irgendwas in der Politik, ich glaube nichts Bedeutendes, aber das sind also Wünsche, werden auch als Samen bezeichnet, die früher oder später dazu führen werden, dass sie aufgehen und uns ein bestimmtes Ergebnis, ein karmisches Ergebnis bringen. Und schließlich gibt es noch andere Samen, die wir in diesem Feld gesät haben. Und die ist ein bisschen komplizierter und in dem Raum werde ich lieber nicht drauf eingehen. So, Chetrak, ja, wir, das Lebewesen, sind in diesem Körper aktiv und erreichen etwas mit diesem Körper, weil wir uns mit dem Körper identifizieren. Menschen, die von der Reinkarnationslehre gehört haben, fragen manchmal, wenn es stimmt, dass ich in einem vorangegangenen Leben lebte, warum kann ich mich denn nicht daran erinnern? Warum ist mir das jetzt nicht bekannt, was ich war? Nun, die Antwort ist, dass es wohlweislich von der Natur so eingerichtet ist, denn sonst würde man schizophren werden. Man wüsste nicht, was man in einem vorangegangenen Leben man weiß zu Recht nicht, was man in einem vorangegangenen Leben war. Man vergisst alles mit dem Todesschock und dem Geburtsschock. Denn sonst könnte man ja nicht, soll ich jetzt handeln als deutscher oder als chinesischer Bauer, der sich auskennt, ein Reisfeld zu bestellen? Oder soll ich lieber als Pharaonentochter handeln? Das ist ein bisschen schwierig. So, trotzdem gibt es, können wir eine, ich kann jetzt auch darauf nicht so drauf eingehen, aber wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass es ein vorangegangenes Leben gibt, denn jeder fängt in diesem Leben nicht gleich an. Menschen, die in einer unterschiedlichen Familie geboren sind, wie das normal ist, meine Menschen, die in einer gleichen Familie geboren sind, erreichen doch ganz etwas anderes in ihrem Leben. Der Bruder wird ein Millionär und der andere ein Verlierer. Das liegt an diesen karmischen Reaktionen, an Karma, was in einem vorangegangenen Leben getan wurde und was dazu führt, dass der eine gute Ergebnisse erntet und unglaublich voranschreitet in seinem Leben, während ein anderer nicht vorankommt. No matter how he tries. Ganz gleich, was er versucht. So, das erste, die erste Sache, mit der man sich identifiziert, ist dieser physische, dieser materielle Körper, dem Tätigkeitsfeld für die Seele, auf der sie bestimmte Samen sät, die entweder in diesem oder in einem nächsten Leben Frucht tragen werden. Diese Identifikation ist jedoch falsch. Dieser Körper, mit dem wir uns jetzt identifizieren, versucht euch ein bisschen zu konzentrieren, ist nicht unser wirkliches Selbst. Die große Nase hat nichts mit unserem eigentlichen Selbst zu tun. Es ist nur eine Bedeckung für die spirituelle Seele. Diese Bedeckung aus dem Körper besteht aus 5 grobstofflichen Elementen: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Und aus 3 feinstofflichen materiellen Elementen, nämlich dem Verstand, der Intelligenz und dem falschen Ego. Das ist sozusagen unser Unterhemd, dieser feinstoffliche Körper aus den feinen Elementen, Verstand, Intelligenz und Ahankara, falsches Ego. Und der grobstoffliche Körper, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, ist unser Mantel. So genauso wenig wie wir identisch sind mit unserem Mantel und auch unserem Unterhemd, ist die spirituelle Seele nicht identisch mit dem feinstofflichen Körper, ihrer Gedankenwelt, dessen, wofür sie sich hält, und auch nicht identisch mit dem grobstofflichen Körper, dem physischen Körper. Nur aufgrund von Illusion hält man sich für diese beiden Arten von Körpern. Zur Zeit des Todes wird der grobstoffliche Körper abgestreift und zerfällt in seine materiellen Bestandteile, Erde zu Erde, Wasser zu Wasser und so weiter und so fort, Luft zu Luft. Und diese Art von Identifikation hört auf zu sein. Es gibt 3 Destinationen für den physischen Körper. Er wird entweder zu Erde, er wird zu Asche, oder, ich denke jetzt ein bisschen schockierend, er wird auch zu Kot. Wenn er Würmer ihn essen oder Geier, ist das die letztendliche Destination des physischen Körpers. Die Seele jedoch geht weiter in ihrem feinstofflichen Körper in einen neuen Mutterleib, wo sie einen neuen grobstofflichen Körper annimmt und sich aufs Neue identifiziert mit diesem materiellen Körper. Diese Identifizierung findet statt in dem Ahankara, heißt es in Sanskrit. Aham heißt ich und Kara heißt, ich bin der Handelnde. In dem Augenblick, wo sich die Seele also mit dem physischen Körper identifiziert, der Handlungen ausführt und glaubt, ich bin der Handelnde, ist die Illusion perfekt. Es ist praktisch genauso wie ein Autofahrer, der in sein Auto einsteigt und sagt, ich rolle jetzt oder ich fahre. Es ist das Auto, was rollt und es ist das Auto, was fährt. Ein Mensch, der das versteht, der seine spirituelle Identität versteht, weiß, dass wenn er Dinge fortnimmt, Dinge annimmt, Dinge sieht, Klänge hört, er selbst in Wirklichkeit nicht aktiv ist, sondern dass der Körper diese Aktivitäten und auch Wahrnehmungen erfährt, sein Vehikel. So solch ein Mensch ist sehr vorsichtig, was Identifikation betrifft. Solch ein Mensch sucht nach seiner spirituellen Identität, die getrennt ist von diesen Rollen, diesen physischen Rollen. Nach seiner spirituellen Identität zu suchen, wird manchmal als eine Reise beschrieben. Eine Reise, in der der Reisende, wie es nun mal bei einer Reise der Fall ist, durch verschiedene Phasen sozusagen oder verschiedene Etappen hindurchgeht. Wenn er die spirituelle Reise anfängt, ist die Identität noch nicht so klar. Dann jedoch, wenn er einen höheren spirituellen Geschmack macht und höhere spirituelle Erfahrung macht, ist es ihm zunächst einmal möglich, sich von seinem falschen Ego zu distanzieren, und er kann in seiner gewonnenen spirituellen Identität dann auftreten. Solch ein Mensch ist nicht berührt durch Glück und Leid, was vielleicht eine Relevanz für den materiellen Körper hat. Er ist selbst inmitten der größten Schwierigkeiten ausgeglichen und hält Erde, ein Stein und ein Klumpen Gold für genau das Gleiche. Denn für ihn hat diese materielle Welt, die aus unterschiedlichen Atomen besteht, aus unterschiedlichen Paramanus, kleinsten Teilchen, ihr Interesse verloren. Solch ein Mensch erfährt sich in seinem spirituellen Bewusstsein und sieht sich so klar, wie wir mit den physischen Augen Form sehen, und hört sich so klar, wie wir mit den physischen Ohren materiellen Klang hören. Das ist eine sehr schöne Stufe, die in den unterschiedlichen Schriften immer wieder als das Ziel der Menschheit angegeben wird. Denn ganz gleich, wie lange wir uns versuchen, mit einer materiellen Identität oder besser Identifizierung abzufinden, diese Sache muss immer eine künstliche Maskerade sein, wo wir versuchen, einen Status quo aufrechtzuerhalten, der letztendlich nicht aufrechtzuerhalten ist. Wir alle, die wir in diese Welt kommen, sind mit nichts gekommen und werden auch besitzlos aus der Welt treten. Die kurze Zeit, die wir zwischen Geburt und Tod darbringen, die praktisch gemessen an unserer ewigen Existenz nur ein Lichtblitz in der ewigen Zeit ist, diese kurze Zeit sollte nicht als das Ein und Alles betrachtet werden. Unsere heutige Zivilisation ist so beschäftigt damit, dieses Ein und Alles, diese materielle Identifizierung zu leben. Also es ist manchmal für was erstaunt. In St. Gallen habe ich einen Freund getroffen von einem Bergsteiger, Reinhold. Heißt der Reinhold? Messner. Den ist auf der Buchmesse getroffen worden. Messner. Und er hat mir von dem neuesten Juche des materiellen Daseins erklärt, nämlich dem Klettersport. Ich will euch nicht langweilen. Ich möchte nur ganz kurz sagen, was das ist, um da weiterzugehen. Das hat schon einen Sinn. Da wird also, da tut man eine Wand, die genau festgelegt ist, beklettern. Es geht da jetzt nicht darum, einen Gipfel zu stürmen, sondern einfach nur diese kleine Stelle zu meistern. Und wenn man abstürzt, macht es nicht so viel, wie wenn man abstürzt von Mount Everest. Es ist, weil da sind Fangnetze, das ist also idiotensicher. Und man, in Konstanz gibt es da schon die erste Kletterwand auf dem Sportgelände, wo die prachtvoll gebräunten Sunny Boys ihre Freundin galant auf den Sitzplatz weisen und dann vor ihm sich projizieren. Und da hochkraxeln in 0,0. Und dieser Mann sagte mir also mit leuchtenden Augen, das ist das Größte. Wenn man so eine Wand nimmt, und auch andere zugucken können, dass man also merkt, Gewinn und Verlust wird am Jubel oder am Daumen nach unten doch klar gesehen. Das ist eine echte Herausforderung. Und in dieser Herausforderung, wo man sich bewährt, der hat richtig angefangen, zu mir zu predigen, wird man ein Mann, also da entwickelt man einen Charakter oder eine Stetigkeit, eine Festigkeit. So, ich hatte dann versucht, zu ihm zu sagen, also wir fingen dann an zu philosophieren, diese Herausforderung ist geradezu lächerlich im Vergleich zu der eigentlichen Herausforderung des menschlichen Lebens. Wir haben diese Herausforderung ist so, wir haben eine kurze Zeit zwischen Geburt und Tod und bekommen, um in ihr Selbstverwirklichung zu erlangen und unsere eigentliche spirituelle Identität zu verstehen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur biophysische Roboter sind. In uns ist ja eine Person, wir sind ja eine Persönlichkeit, eine bestimmte Identität, die nichts gemein hat mit diesem materiellen Körper. Die zu verstehen, das ist das Thema. Das ist die größte Herausforderung. Und er wurde interessiert und hat sich dann eine Bhagavad Gita gekauft. Aber davon jetzt mal abgesehen. Wir sind nicht dieser materielle Körper. Und uns hiermit zu identifizieren, ist ein großer Fehler der ewigen Seele. Stellt euch bitte mal vor, wir würden uns in diesem Raum nach 30 Jahren wiedersehen. Jeder von uns hätte ein anderes Äußere. Manche wären sehr grau, wären jetzt gebeugt über einen Stock. Andere wären vielleicht gerade in der Blüte ihrer Jugend, diejenigen, die jetzt Kinder sind. Manche von euch hätten vielleicht schon 3 Kinder, obwohl sie gar nicht daran gedacht hätten, dass sowas überhaupt mit ihnen geschehen kann. Unser Körper hätte sich innerhalb dieser 30 Jahre völlig verändert. Doch unsere Identität, die sich zurückerinnert an diesen Nachmittag, wo wir zuerst Musik gehört haben und später dann einen indischen Tanz sehen werden, unser Selbst ist das Gleiche geblieben. So wer sich für diesen materiellen Körper hält und damit sich identifiziert, er macht einen großen Fehler. Aufbauend auf diese körperliche Identifizierung, diesen Irrtum, macht die bedingte Seele weitere Identifizierungen. Zum Beispiel identifiziert sie sich mit der Familie oder mit einem Fußballteam. Identifizierungen können so stark sein, so stark auftreten im falschen Ego, dass man plötzlich sich selbst als einen Todfeind empfindet. Von dem Fan einer gegnerischen Fußballmannschaft. Und über das Rollen eines Balles zerbrechen Freundschaften und beschimpfen sich ganze Nationen. Ich weiß also, wie das in Deutschland jeweils ist, wenn es da um die Weltmeisterschaft geht. Wie dann die... ich glaube, ihr wisst es besser als ich. Dann in dem deutschen Identität... Leben vor sich geht. So, spirituelles Leben bedeutet, diese falschen Identifizierung zu beenden, und zwar indem man das Selbst, die spirituelle Seele, erkennt und als Meister seiner Umstände sieht. Mit anderen Worten, ein Mensch im spirituellen Leben sieht sich nicht mehr als Diener von diesen materiellen Umständen, als Diener der Nation oder als Diener einer bestimmten Identität, für die er sorgt, sondern er sieht sich als ewiges Teil der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Tätigkeiten eines solchen Menschen mögen oberflächlich gesehen so aussehen wie die Tätigkeiten eines Menschen im materiellen Leben. Mit anderen Worten, ein Transzendentalist kann in dieser Welt auch arbeiten. Er richtet auch eine Farm zum Beispiel, oder er druckt Bücher und arbeitet in der Druckerpresse. Aber sein Ziel ist völlig verschiedener als das Ziel eines Menschen im materiellen Leben. Sein Ziel ist es, durch seine Tätigkeiten die höchste Persönlichkeit Gottes zufriedenzustellen, von der er sich als ewiges Teil erkannt hat. Sein Ziel ist nicht, den Körper mit seinen zeitweiligen Sinnen und seiner zeitweiligen Identifizierung zufriedenzustellen. Das ist überhaupt nicht das Ziel. So, dieses virtuelle Leben ist ein sehr schöner Pfad. Ich möchte alle unsere Gäste wirklich stark ermutigen, sich auf diesen Pfad zu begeben. Man sollte nicht denken, ach, ich bin ein Deutscher, was soll ich mit dieser indischen Kultur? Es geht hier um sehr universale Dinge. Ich mag mich daran erinnern, als mein leiblicher Vater Srila Prabhupada traf, stellte er ihm die herausfordernde Frage, was soll ein indisches Nilpferd, gibt es da Nilpferde? Ich glaube, es war mehr ein Krokodil, ein afrikanisches Krokodil, sowas. Ein afrikanisches Krokodil, was soll das, dieses Krokodil in der Elbe, die Elbe ist ein Fluss in Hamburg, ein großer Fluss. Diese wird doch untergehen, dieses Krokodil. Doch Srila Prabhupada, mein spiritueller Meister, antwortete ihm kurz und treffend, Sie können Krishna bewusst werden in Schlips und Kragen. Mit anderen Worten, es geht nicht um das Annehmen einer neuen Identifizierung. Manchmal sagen Leute, ja, ihr Gottgeweihte, ihr lebt doch auch in einer Identifizierung. Ihr seht euch an, wie ihr alle das Gleiche trägt, diese aparte Safran-Dress und den Haarschnitt. Sogar das Sternzeichen fällt gleich aus bei euch. ihr nehmt doch Zuflucht in solch einer Gruppe, mit der ihr euch identifiziert, wie es jeder Einzelne auch macht. Doch auf diesen Kritikpunkt, der manchmal geäußert wird, besonders unter Menschen, die für ihre individualistische Freiheit eintreten, möchten wir entgegnen, das ist nicht ganz so. Der Vorgang im spirituellen Leben ist es, dieses falsche Ego langsam aufzulösen. Das Beispiel, was gegeben wird, ist das Beispiel von der Kokosnuss. Eine Kokosnuss ist von einer Bastschicht umgeben. Dann gibt es die harte Schale und in ihr das Fruchtfleisch. Wenn die Sonne auf so eine Kokosnuss scheint, trennt sich nach gewisser Zeit das Fruchtfleisch von der harten Schale und man kann das direkt verspüren, indem man die Kokosnuss nimmt und schüttelt und dann ein Geräusch vernimmt. So ist es auch im spirituellen Leben. Unser Vermischtsein, oder sagen wir einmal, dass sich die Seele oder dass wir uns mit dem Körper identifizieren, hört auf. Wir nehmen unsere getrennte Identität auf und wir können unsere Identität auch wahrnehmen, genauso wie in diesem Kokosnussbeispiel. Jemand, der sehr ernsthaft sein spirituelles Leben praktiziert, hat sozusagen Verbindung mit der Sonne, mit der Krishna-Sonne oder mit der Gottessonne. Und je stärker er sich diesen Einfluss zuwendet, desto schneller wird seine falschen Identifizierungen, seine Illusionen von ihm abfallen. Das bedeutet nicht, dass man das Ich oder die Identität auflöst und einfach versucht, ja, eins mit allem zu werden, so in der Vorstellung, so ich bin du und du bist ich und wir sind eins, alle zusammen. Das ist ein Lied von John Lennon. Erstaunlich, was man so alles an Vergangenheitsbewältigung tut in einer Vorlesung. Ja. Das Ziel des spirituellen Lebens ist es nicht, einfach seine Identität aufzugeben, einfach eins zu werden, nicht mehr eine Person, ein Individuum zu sein. Es ist nur das Ziel, von diesen falschen Rollen, von dieser Schale frei zu werden, aber dann als ein ewiges Teil Gottes ihm in Liebe und Hingabe zu dienen. So, Hare Krishna. Ich könnte natürlich noch viel mehr zu diesem Thema sagen, aber ich denke, ich höre hier einfach mal auf. Nicht jedoch ohne zuvor Sie gebeten zu haben und euch gebeten zu haben, Fragen zu diesem Thema zu stellen, falls ihr überhaupt welche habt. Ja. 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 Sehr gute Frage. Ihr Sohn war nicht immer ein hervorragender Mathematiker, noch wird er immer ein hervorragender Mathematiker bleiben. Es ist so, wenn wir uns mal, Ihr Sohn ist in Ihren Gesichtskreis gekommen zur Zeit der Geburt und er wird Ihren Gesichtskreis hoffentlich hinter Ihnen verlassen. Er wird zur Zeit des Todes den Gesichtskreis von uns allen verlassen. Er ist aber noch immer existent. In den Vedas wird das Beispiel von der Sonne gegeben, die am Morgen aufgeht. Das ist nicht der Zeitpunkt ihres Entstehens. Noch ist der Untergang der Sonne der Zeitpunkt ihres Vergehens. Nein, Sie kommt einmal in unser Gesichtskreis und sie geht einmal aus unserem Gesichtskreis. So sind auch Freunde, Bekannte, Verwandte, Söhne, Töchter nur Durchgangsreisende in einem materiellen Leben. So, wenn sich nun trotzdem, wenn Ihr Sohn eine, zum Beispiel, der Sohn ein hervorragender Mathematiker ist, so hat diese Fähigkeit auch eine Bedeutung fürs spirituelle Leben. Es ist nicht so, dass wir materielle Fähigkeiten, die sich vielleicht auch in unserer Intelligenz befinden, einfach ablehnen, weil sie ja nichts mit unserer spirituellen Essenz zu tun haben. Nein, wir benutzen diese materiellen Fähigkeiten. Es gibt sogar einen Schlucker in der Bhagavad Gita, in dem es heißt, ich bin die Fähigkeit im Menschen. Krishna spricht so. Und so sind alle hervorragende Mathematiker aufgerufen, mit ihrer Fähigkeit, Krishna zu verherrlichen, indem sie das Universum besser darstellen, was ja so ein unendlich kompliziertes mathematisches Design hat, dass es nur auf den höchsten Mathematiker zu schließen lässt. Nicht? Also manchmal, wenn wir sprechen, oh, das ist falsches Ego. Falsches Ego bedeutet eigentlich nur die Identifizierung damit. Materielle Fähigkeiten sind da. Zum Beispiel, wenn jemand sehr hoch springen kann, eine Fähigkeit. Er kann sofort, ohne weiteres, ich weiß nicht, was hoch ist, in dem heutigen Sport rasch, sagen wir mal 1,75 Meter hochspringen. Ich glaube, das ist ganz schön hoch. So einfach so. Erst wenn er denkt, Ahankara, ich bin der Handelnde, ich bin der Hochspringer, dann kann man vom falschen Ego sprechen. Wenn er dagegen sagt, ich habe einen Körper, der also dem eines menschlichen Grasshoppers gleicht, wenn er so praktisch so losgelöst über sich nachdenken kann, dann ist er nicht im falschen Ego. Mit anderen Worten, man kann eine befreite Seele sein in diesem physischen Körper. So, vielleicht habe ich ihn einfach mal so los erklärt. Ja, Gentlemen. Können Sie vielleicht eine Idee lauter sprechen, weil es hier eine Rennbahn ist vor unserem Haus? Ja. 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 Aha, ja. Ja, gut. Also vielen Dank für die Frage, die ist auch so genauso gut wie die erste Frage. Ich wollte eigentlich darüber sprechen, aber ich habe in der letzten Zeit nur 2 Stunden geschlafen täglich und das tut sich auf die Erinnerung ausmachen. Aber Sie waren da nonstop am Singen und am Sprechen auf diesem Festival. Ich wollte eigentlich da, das ist der allerwichtigste Teil im Grunde genommen. Wie finde ich denn jetzt meine eigentliche Identität zurück? Wir müssen ja alle frustriert herauslaufen, nachdem wir uns haben sagen lassen, wir leben in einer falschen Identifizierung. Und das ist ja nicht das Ziel der ganzen, des spirituellen Lebens. Zunächst einmal muss ich eins klären. Atma ist das Sanskrit-Wort für selbst und es kann 5 Bedeutungen haben. Je nachdem, mit was sich der Mensch identifiziert. Es hat 5 fälschliche Bedeutungen und eine richtige. Die erste Bedeutung von Atma ist, ich bin der Körper. Da sind die grobstofflichen Menschen drauf. Nicht? Und gerade jemand, der gehandicapt ist durch einen Unfall, er merkt, obwohl jetzt mein Körper anders ist, und vielleicht, ich meine, ich spreche jetzt mal über einen, wo es wirklich der Fall ist. Bei Ihnen sieht man ja gar nicht, dass Sie jetzt mal einen, der wirklich einen ganz schlimmen Unfall gehabt hat und bis zur Unkenntlichkeit ungestaltet ist. Er merkt, obwohl sein Körper ein anderer ist und er nach der Operation sich ins Spiegel schaut und sich anschaut, ist er selber doch immer noch die gleiche Person und hat ein Bedürfnis, wieder zu seine Balance zu finden. So die eine Identifizierung ist der Körper. Viele Leute befinden sich auf der Ebene, indem sie Schönheitskuren nehmen, wenn sie alt werden, oder Schlankheitspillen, wenn sie zu dick werden. Ich muss so meine Identität wieder kriegen. Wie siehst du denn aus? Du bist ja gar nicht mehr der Gleiche, sagen unsere Arbeitskollegen zu uns, die sich auf einer ähnlichen Ebene befinden. Nur ein anderer, der nicht die Möglichkeit dazu hat, und das sieht man sehr oft, versucht zum Psychologen zu gehen und sich durch psychologische, durch das Einwirken des Psychologen zu einer inneren Haltung, einer inneren Identität zu begeben. Er versucht sich mit dem Geist zu identifizieren. Sein Verstand, sein Denken, sein Gedanken. Ich bin ein Gedankenmensch, sagt er. Ich bin innerlich sehr reich, so drückt er sich aus. Doch die Identifizierung mit den Gedanken ist auch nur eine falsche eine Identifikation, hat nichts mit der Identität zu tun. Schauen Sie sich Ihre Gedanken an, die kommen und gehen. Gemütszustände kommen und gehen, wie Züge, die in einen Bahnhof einlaufen und nach gewisser Zeit wieder ausfahren. Wir sind nicht damit identisch, wir beobachten diese Gedanken sogar. Unsere eigentliche Identität kann also auch nicht im Gedanklichen liegen. Unsere eigentliche Identität liegt im Spirituellen. Und wie finden wir nun diese spirituelle Identität? Das ist die Frage, die eigentlich die Philosophen auf unserer westlichen Philosophie seit langer, langer Zeit bewegt hat. Mensch, erkenne dich. Kennt ihr bestimmt den Ausspruch. Diese nicht antastbare, die nicht veränderliche, sogar ewige Identität ist eine spirituelle, und man kann sie durch einen spirituellen Vorgang verstehen. Alles, was nötig ist, ist, dass man frei wird von den falschen Identifizierungen. Wenn man beispielsweise Wasser untersuchen möchte und genau herausfinden will, was sind die Merkmale von Wasser, von reinem Wasser, dann wird man all das, was dem Wasser fremd ist, zunächst einmal rausnehmen müssen. Blätter, die auf dem Teich zum Beispiel schwimmen, Algen, die das Wasser trüben, vielleicht auch Farbe, die hineingeschüttet ist. Man wird all das entfernen müssen, um die eigentliche Identität des Wassers bestimmen zu können. In analoger Weise muss man das Bewusstsein läutern, denn es ist allein das Bewusstsein, in dem sich diese ganzen Identifizierungen abspielen. Das Bewusstsein wird mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt. Es fängt an, wenn wir ein Kind sind, und hört auf, wenn wir unseren letzten Seufzer getan haben. Unser Bewusstsein nimmt ununterbrochen in dieser Zeit Inhalte auf und reagiert natürlich dementsprechend. Wenn man beispielsweise einen Horrorfilm gesehen hat, der bis 12 Uhr nachts dauerte und dann über einen Friedhof läuft, dann kann es sein, dass man, so wie die erste Eule schreit und der erste Kater uns auf den Rücken springt, weil er vielleicht gedacht hat, da krabbelt eine aggressive Maus auf uns herum. Wir werden total schockiert sein. Unser Bewusstsein reagiert also entsprechend der Inhalte, die es aufgenommen hat. Und auch zum Beispiel durch einen schweren Schicksalsschlag, nehmen wir einen Inhalt auf und kommen von dem nicht mehr weg, wenn wir nicht Hilfe haben. So, es gibt unterschiedliche Reinigungsmittel für unterschiedliche Dinge. Wenn wir das Bewusstsein reinigen, können wir nicht Wenn wir den Boden haben, können wir Ajax draufschütten und ordentlich schrubben. Das kann man nicht im Bewusstsein machen. Wenn wir einen Tonkopf haben bei einem Tonbandgerät, dann können wir auch nicht Ajax und Wasser nehmen, dann müssen wir Luft nehmen. So mit so einem Spray, das so wegsprayen. Nun, wenn wir das Bewusstsein haben, wenn wir unseren Verstand ein bisschen ins Lot kriegen wollen, können wir nicht einfach drauf blasen, sondern wir müssen ein klärendes Gespräch mit Menschen führen, die uns wichtig sind. Angenommen, wir haben uns zerstritten mit im Freundeskreis und leiden darunter. Man muss das da klären. Nun, wenn man das Bewusstsein läutern will, dann braucht man auch etwas, ein Reinigungsmittel. Nun, das machtvollste Reinigungsmittel, was empfohlen wird in den Schriften, sind die Namen Gottes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Und so weiter und so fort. Und ich hatte hier eine deutliche Verwirklichung im St. Gallener Open Air. Wir hatten da ein Camp gehabt, also so ein Zelt, in dem wir Musik gemacht haben. Und rechts davon hatten wir unsere großen Flammenwerfer, auf denen wir Speise zubereitet haben, die wir zu Krishna geopfert haben. Nun, am Anfang waren neben uns Leute, die gegen die Devotees eingenommen waren und wirklich drohten und also eine ganz böse Schwingung machten und mit Gewalt drohten und also es war wirklich unpassend ihr Verhalten. Und nach einiger Zeit, wo wir den heiligen Namen gechantet hatten und die das ja wohl oder übel alles mit anhören mussten, waren sie von heiterem Gemütswesen, haben mitgeholfen, die Wurzeln zu schaben, Karotten zu schaben und fertig zu machen und waren in einem geläuterten Bewusstsein. So, ursprünglich ist jeder von uns in einem geläuterten Bewusstsein. Wenn wir die heiligen Namen des Herrn chanten, die eine so starke läuternde Kraft haben, können wir den ganzen Ballast aus dem Bewusstsein herauskriegen und dann haben wir unsere natürliche Identität. Sehen Sie, das ist das, was viele Menschen einfach begeistert am Krishna-Bewusstsein. Es geht hier nicht darum, eine neue Philosophie aufzunehmen. Oder vielleicht nach einem Beratungsgespräch mit einem Transzendentalisten irgendwie sich etwas vorzustellen, was also eine Brücke für uns bildet, sodass wir besser klarkommen. Nein, im Krishna-Bewusstsein wird das materielle Bewusstsein geläutert, diese ganzen Schwierigkeiten, gedanklichen Probleme, die wir wälzen, vergehen und wir kommen letztendlich zu unserer spirituellen Identität zurück. Das ist ein sehr schöner Vorgang. Und nicht sehr schwierig. Es ist nicht abhängig von, wie bei anderen Yoga-Systemen, wo man das Gleiche auf ganz allmähliche Art und Weise machen muss, fast mechanisch, wo man sich zunächst einmal dazu durchrafft, die Tätigkeiten zu vermeiden, die das Bewusstsein sehr negativ beeinflussen, sich stillen und lügen und so weiter. Man versucht sich also davon zu lösen. Dann isst man die richtigen Dinge. Man raucht zum Beispiel nicht und man isst auch kein Fleisch, was den Körper, belastet, auf dieser Stufe jetzt. Und weil man auch keine Gewalt ausüben will, das ist der zweite Grund. Und so kommt man dann langsam dazu, dass man sich richtig hinsetzt, richtig Asan macht und dann langsam atmet, sodass der Geist ruhig wird, sich letztendlich zurückzieht vom materiellen Leben, die Sinne einfach aus dieser Welt holt, sodass man nicht mehr auf die Welt reagiert und dann allmählich sich konzentriert, dann anfängt den Gedankenvorgang, der immer, oder die Gedanken, die immer mit den Sinnen verbunden sind und die Welt als eine sinnliche Erfahrung nur erfahren, Man versucht, sie nach innen zu richten, um das Bewusstsein schließlich Samadhi zu erreichen. Sehr schwieriger Vorgang, der braucht viele, viele Jahre, dieser mechanische Vorgang, wo man versucht, materielle Eindrücke aus dem Bewusstsein zu kriegen. Im Krishna-Bewusstsein ist es da wesentlich einfacher. Man singt die heiligen Namen Krishna. Wenn man will, tanzt man dazu. Und auf diese Art und Weise wird das Bewusstsein mehr und mehr von diesen materiellen Eindrücken befreit und man kann sich dann selber erkennen. Das ist etwas Schönes. Selbsterkenntnis ist etwas sehr Wichtiges. Und jeder von uns sollte sich darum bemühen. Ja. Bist du der Sohn, nebenbei gesagt? Nein. Ja. Ja. Ja, ja, ob das für sie uns falsch ist, nein. Ja, ein bisschen, ja, ja. Nein, das ist nicht verkehrt. Lieber, materielles Wissen ist neutral, es kommt ganz darauf an, wie man es braucht. Wenn jetzt aber der Mathematikprofessor bei dem Teller, diesen Genie aus den Staaten, der sich am FBI-Programm von Ronald Reagan beteiligte, ist jetzt endlich abgeblasen worden. Das war dieser absolute Genie. Wenn der seine Mathematik dazu benutzt, dann ist das verwerflich. Es kommt auf die Nutzen an. Es kommt völlig darauf an, was man mit den materiellen Fähigkeiten benutzt, also macht. Materie ist an und für sich neutral. Also ich gebrauche immer das Beispiel gerne von dem Messer. Das Messer ist weder gut noch schlecht. Doch die Anwendung macht es zu einem Mordinstrument oder zu einem Tortenmesser, nicht einem Tortenschneider. So die Anwendung von diesen Fähigkeiten machen es zu einem. Albert Einstein hat gefordert, dass man Ethik nicht trennen könne von materiellen Errungenschaften oder materiellen Fortschritt, und ich glaube, das ist berechtigt, diese Forderung. Das ist aber in unserer entfesselten Welt, könnte man fast sagen, leider geschehen. Die Wissenschaftler, die schlauen Köpfe unserer Zeit, sind meistens zu Dienern geworden von unheilvollen Entwicklungen. Unbewusst oder bewusst. Oder direkt oder indirekt. Mit indirekt meine ich, dass sie ihre Errungenschaften von der Waffenindustrie aus den Händen gerissen werden für neuere Waffensysteme. Und direkt meine ich natürlich, dass sie direkt daran arbeiten. Das ist eine große Gefahr, ein Punkt, den heutige Intellektuelle, die auf diese Weise Neigung haben, manchmal verzweifeln lässt. Was wird mit den Dingen, die ich erfinde, letztendlich gemacht? Wo doch Macht und nicht Weisheit die Kontrolle ausübt heutzutage. Das ist ein echtes Problem. Also viele schlaue Köpfe habe ich schon gesehen, die wollen deswegen aus dieser Gesellschaft, die wollen lieber eine alternative Gesellschaft aufbauen. Und solche Leute kann es geben. Diese Leute mögen zum spirituellen Leben finden. Und und sich dort engagieren, das mag vorkommen. Doch jetzt generell als Antwort, nein, wir brauchen gute Mathematiker. Die Welt, meine ich. Diese Mathematiker sollten jedoch nicht blind sein. Guck mal, wenn du ein tolles Auto hast, was ist ein tolles Auto heutzutage? Ein Volkswagen. Und jemand selbst, du setzt einen Eingeborenen, das ist kein gutes Beispiel, ein Cherokee, Ja, von Kreisler herausgebracht. Habe ich es getroffen? Und du setzt einen Eingeborenen da rein. Ich meine, die sind sehr natürlich und haben sicherlich ihre Vorzüge in ihren natürlichen Emotionen, aber wenn die in so ein Chirurgie reingehen und er startet und er dann fährt er durchs Dorf und am Ende sind 50 Kinder umgebracht worden. Nicht? So, Wissen allein, sagen wir, eine materialistische Gesellschaft ohne Weisheit kann manchmal unheilbringend sein. Nicht? Deswegen brauchen wir weise Wissenschaftler, weise Mathematiker, die also beides verbinden, diese Sachkenntnis und diese Integrität. Ja, darf ich vielleicht kurz, du wolltest dich wegen dem Tanz, oder? Ja? Ganz genau, wir können ja weiter miteinander sprechen. Sie sind Professor Keller, richtig? Ich habe von einem Freund von Ihnen gehört, der mir Ihre Karte gab. Ja, wir setzen uns tafeln zusammen. Was ist jetzt der Vorgang? Wir müssen ein bisschen Platz machen. Sag, übernimm du doch. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hare Krishna.